Zuhören. Ich bin Stefan Sturm und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertagsabend.
Thank you. MDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Novellen und Märchen von Eduard Mörike stehen auf unserem Vorleseprogramm. Heute der Schluss der Novelle Der Schatz. Das eng verschlungene Handlungsnetz, in dem viele zunächst getrennte Fäden sich immer stärker verwirren, lässt sich in knapper Nacherzählung kaum auflösen. Hier das Notwendigste. Der alte Hofrat Arbogast erzählt einer Tischgesellschaft seltsame Begebenheiten aus seiner Jugend. Geboren am Ostersonntag, mittags 12, scheint er als sogenanntes Osterkind vorausbestimmt, von der Familie des Hauses von Astern einen Fluch zu lösen. Arbogast ist Goldschmiedegeselle und er reist im Auftrag seines Meisters nach Frankfurt, um Krönungsschmuck für die Vermählung des Königs mit einer Prinzessin von Astern zu kaufen. Auf geheimnisvolle Weise verliert er auf der Reise die Kaufsumme, 400 Dukaten. Aber sein Schatzkästlein, eine Sammlung von Lebensregeln, verheißt ihm, er werde das Geld noch vor dem Zyprianstag zurückerhalten. Auf wunderbare Weise gelangt Franz Arbogast danach zum grauen Schlösschen, wo es spuken soll. Dort gerät er in einen Strudel merkwürdiger Begebenheiten. In Gestalt der schönen Josephe trifft er seine längst totgeglaubte Verlobte, Ännchen, wieder. Sie erzählt ihm die Irmelsage, die Geschichte des Fluches über dem Hause derer von Astern und eines vergrabenen Schatzes. Der Fluch ist mit einer zerrissenen Goldkette verbunden und es heißt, ein Osterkind werde einst den Fluch lösen und die Kette wieder verbinden. In seiner ersten Nacht auf dem grauen Schlösschen, dem Stammschloss der Astern, träumt sich Arbogast nahe an das Geheimnis des Schatzes heran, den der Weitfegerkönig des Elfenreiches argwöhnisch bewacht. Arbogast erkennt auch, dass sein Traum mehr als Hirngespinst und Zufall ist. Aber gerade als er in Josephe das verloren geglaubte Ännchen wiederfindet, wird er ins Gefängnis geworfen. Hoffnungslos findet er sich verstrickt in Undurchschaubares. Wo aber sind die 400 Dukaten? Wer ist der junge Mann, der ihm gegenüber als Josephes Verlobter ausgegeben wird und in dem er den Dieb seines Geldes, angeblich einen Juden, wiederzuerkennen meint? Hören Sie nun Hans Petsch mit dem Schluss der Novelle.
Der Schlossvogt führte mich nun auf Befehl des Herrn hinauf in den Saal, wo er mich alsbald wieder verließ. Ich hatte vor lauter Erwartung kaum einige Aufmerksamkeit auf das, was mich hier umgab. Uralte, gewirkte Tapeten mit abenteuerlichen Schildereien, zwei lange Reihen von Porträts bedeckten die Wände, ein ungeheures Fenster umfasste die prächtigste Aussicht. Mir wurde die Zeit unsäglich lang. Endlich ging eine Flügeltür auf, und Herr Marcel von Rochen trat herein, in feierlicher, sonderbarer Tracht. Er war in Reitstiefeln, so wie vorher. Sein übriger Einband jedoch erinnerte mich auf der Stelle frappant an mein Schatzkästlein. Er hatte ein Schwarzseidenmäntelchen an, darunter ein geschlitztes spanisches Wams von meergrüner Farbe hervorstach. Sein grauer Knebelbart rieb sich an einem steifen Ringelkragen, welcher wie Pergament aussah. Wenn sich der Mann von ungefähr umdrehte, so war etwas Erkleckliches von einem Höcker zu gewahren. Ein Merkmal, das gedachter Ähnlichkeit auf keine Weise Abbruch tat. Nichtsdestoweniger hatte sein ganzes Wesen etwas Ehrwürdiges, Unwiderstehliches für mich. Er nahm nunmehr mit Anstand Platz und sprach: »Ihr seid Franz Arbogast aus Eglofsbronn, Goldschmiedgesell bei Meister Orlt in Achfurt.« »So ist es, Euer Gnaden«, versetzte ich mit großer Zuversicht und erzählte sofort auf Verlangen die ganze unglückselige Historie ausführlich und gewissenhaft, wobei er sehr aufmerksam zuhörte. Am Ende zog er die Klingel und ließ mein Felleisen bringen. Hierauf begehrte der Freier, das Büchlein zu sehen, das eine so wichtige Rolle in meiner Geschichte gespielt. Ich überreichte ihm das unschätzbare Werklein ungesäumt, das er mit einem ganz erheiterten Gesicht, ja mit unverkennbarer Rührung, wie eine wohlbekannte Reliquie empfing. »Meiner Schwester Hand, bei Gott«, rief er halblaut, blätterte lang, schmunzelte dazwischen, sah mich dann wieder ernsthaft an, ging auf und ab, mit allen Zeichen stiller, nachdenklicher Verwunderung. Nun trat er auf mich zu und sagte: »Also just 400 Dukaten. betrüge die Summe, die ihr verloren. Gerade so viel, euer Gnaden. Und davon hättet ihr nicht das Geringste übrig behalten? Besinnt euch, jawohl. Auf einmal fiel mir ein, dass ja noch ein Goldstück im Wagen gewesen und dass ich dieses in der Not bei der Zeche zu Rösheim auswechseln lassen. Ich bekannte aufrichtig, wie alles gegangen. Da habt ihr sehr übel getan, versetzte der Freiherr bedenklich mit kaum merkbarer Schalkheit. So geht es, wenn ein Osterjüngling nicht genau nach seinem Katechismus lebt. Ihr werdet euch des trefflichen Spruchs erinnern, worinnen gesagt ist, dass man sich fremden Eigentums unter keinerlei Umständen anmaßen möge. Genug, ihr habt den Lockvogel hinausgelassen, mit dessen Hilfe ihr die ganze goldene Schar gar leichtlich wieder in eure Hand würdet bekommen haben. O Gott, ich Unglückseliger, rief ich verzweifelnd aus und schlug mich vor die Stirne. Geduld, Geduld, Gesell, sagte der alte Herr, noch ist nicht alles verloren. Lasst euch den Fehler für die Zukunft zu einer Warnung dienen. Indes, hier griff er in die Tasche und zog zu meinem freudigsten Erstaunen den Dukaten hervor, den er mir lächelnd mit den Worten reichte, er kann nun freilich die erwünschte Wirkung nicht mehr tun, der Zeitpunkt ist versäumt. Dessen ungeachtet werdet ihr vor Cyprian eure 399 wiederhaben, da es euch denn doch angenehm sein dürfte, auch den 400. gleich draufzulegen. Mit Tränen küsste ich die Hände des Patrons und wusste meinem Danke keine Worte. Der unvergleichliche Mann fuhr nun fort, Franz Arbogast, ihr seid von nun an frei und die Gerechtigkeit gibt euch hiermit durch meinen Mund und Kraft dieses Papiers bis auf ein weiteres euren ehrlichen Namen zurück. Marcel von Rochen hat Bürgschaft für euch geleistet. Ich sprach euren wackeren Meister noch kürzlich in Achfurt. Er lässt euch freundlichst grüßen. Auch musste er mir das Versprechen geben, dass er die Arbeit, deretwegen ihr nach Frankfurt reisen solltet, in keines anderen Hände legen wolle. Es hat noch Zeit damit und auf mein Wort bleibt ihr vor der Hand getrosten Muts hier auf dem Schlosse. Josephe wird schon sorgen, dass ihr uns nicht entlauft. Dennoch erwartet euch ein wichtiges Geschäft. Ich kann für heute nicht bleiben, in wenigen Tagen sehen wir uns wieder. Bevor ich aber scheide, nehmt meinen besten Segen für euch und für Josephen. Gewiss, mein Freund, euch ist nach mancher Prüfung ein selten Glück beschieden. Was man dagegen von euch fordern wird, das sollt ihr seinerzeit von eurer Braut vernehmen. Indes gehabt euch wohl. Hiermit entfernte er sich in ein Seitenzimmer, ehe ich ihm nochmals hatte danken können. Ich blieb in einer Art von freudiger Betäubung noch eine ganze Weile auf einem Flecke stehen, halb in Erwartung, ob mein Wohltäter nicht noch einmal heraustrete. Als ich den Saal endlich verließ und die Treppe herabkam, stand der Freiherr bereits in seinen ordentlichen Kleidern unterm Tor und stieg soeben zu Pferde. Er winkte mir im Wegreiten noch ein Adieu zurück. Der Schlossvogt musste ihn den Berg hinab, dem Dorfe zu, begleiten. Ein junger, flinker Jäger, der hinterdrein ritt, gab mir durch lustige Gebärden zu verstehen, dass man den vermeintlichen Dieb schon vorausgeführt habe. In Gottes Namen, dachte ich, und eilte in die Stube und auf Ännchen zu, die mir entgegenflog. Josephe schlug noch einen Gang ins Freie vor. Der Abend war so schön, die Luft außerordentlich milde. Indem wir nun allein so Hand in Hand entlang dem Ackerfeld am Rand des Bergs hinwandelten, war mir's noch immer wie ein Märchen, dass ich das schönste, liebste Mädchen von der Welt als meine ausgemachte Braut besitzen sollte und dass dieselbe nach Leib und Seele mein altes Schätzlein aus der Melbergasse in Egloffsbronn sei. So sag mir denn um Himmels Willen, hob ich an, wie bist du von den Toten auferstanden? Mir kam es wahrlich selber vor, versetzte sie, als ging es nicht mit rechten Dingen zu, da ich eines Morgens die Augen aufschlug und mich in einem fremden Zimmer, wo alles gar vornehm und lieblich aussah, in einem feinen, seidenen Bettchen zum ersten Male wiederfand. Es war ein wenig dunkel in dem Zimmer, die Laden waren zu, die Vorhänge herabgelassen. Nach einer Weile kam eine ältliche Dame herein, sie war mir gleich bekannt. So ein sanftes und liebreiches Witwengesicht hatte ich schon sonst einmal gesehen. Du musst dich noch erinnern. Zu Egloffsbronn vor dem Brückentor gegen die Landstraße hin steht einzeln ein freundliches Haus zwischen Gärten. Ganz recht, es liefen immer ein paar prächtige Pfauen im Hof herum, die wir oft halbe Stunden lang durch die Staketen beguckten. Ja, und da rief uns eines Tags eine vornehme Frau in das Haus, befrug uns über dies und das und schenkte jedem einen neuen Zwanziger. Wir kamen noch einige Mal, doch leider war die gute Frau nie mehr zu sehen. Nun aber kannte ich sie sogleich wieder. Sie setzte sich zu mir ans Bett, erkundigte sich nach meinem Befinden und reichte mir köstliche Bissen zur Stärkung. Dann trat Frau Lichtlein ins Gemach und gleich darauf ein schönes Frauenzimmer, das mich mit Schmeichelworten und Liebkosungen überhäufte und fast nur allzu lebhaft war. Man nannte sie Josephe. Zur älteren Dame sagte sie, Tante Sophie. Sie zeigte mir ein schönes Kleid, das sollte ich anziehen, sobald ich wieder aufstehen dürfte. Meine Frage, ob ich zu Egloffsbronn wäre, bejahte man mir. Und als ich weiterforschte, ob ich denn wieder zu meinen Pflegeeltern müsste, hieß es, nein, die Tante nehme mich mit auf ihr Gut, wenn ich wollte. Ach ja, sagte ich, wenn der Goldschmied Franz auch mitgeht, der kommt dir nach, versetzte das Fräulein und lachte. Kaum war ich völlig wiederhergestellt und wohl in meiner neu gewachsenen Haut, so putzte mich das Fräulein so artig heraus, dass ich mich kaum mehr erkannte. Sie flocht mir mit eigener Hand meine Zöpfe, sie stellte Puppen und allerlei Spielwerk vor mich und ging dabei selber mit mir nur wie mit einer neuen Puppe um. »Hören Sie, Tantchen«, rief sie der gnädigen Frau einmal zu, »ich habe Lust, einen Vertrag mit Ihnen abzuschließen. Hiermit verspreche ich, Ihnen nicht nur den kommenden Monat, wie wir ausgemacht haben, sondern ein ganzes Jahr auf Ihrem verrufenen Schlösschen Gesellschaft zu leisten, mit dem Beding, dass ich das Kind nach meinem Sinn erziehen und mir es ganz aneignen darf.« »Schon gut«, war die Antwort. »Wir wollen sehen, wie lang das dauern wird.« Am Abend fuhr ein Wagen an und kam ein kleiner, munterer Herr in Reisekleidern herauf, welchen die beiden Frauen mit vieler Zärtlichkeit empfingen. Es war der Herr vom Hause, ein Bruder jener Dame, die, so wie die Nichte, sich nur gastweise bei ihm, der eben Witwer war, aufhielt. Das Fräulein präsentierte mich dem Oheim, der sogleich herzlich zu lachen anfing. »Ich wollte wetten, Schwester«, rief er aus, »das ist nun wieder eins von deinen Auserwählten, ein Osterlämmchen, eine Friedensbraut nach dem heimlichen Kalender.« »Ja, ja, Frau Irmel mag sich freuen. Die große Stunde der Erlösung muss nun allernächstens schlagen. Ich hoffe doch, die Gräfin wird so höflich sein, mir mindestens ein Drittel ihres Mammons zuzuscheiden.« »Du wirst«, versetzte Frau Sophie lächelnd mit einem sanften Vorwurf, »du wirst, Marcel, noch einst ganz anders von diesen Dingen reden.« So stritten sie und scherzten noch vieles hin und her, wovon ich nichts weiter verstand. An einem heiteren Wintermorgen reisten die beiden Frauen mit mir ab. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einer Kutsche fuhr. Ich war vor Lust ganz außer mir. Den zweiten Tag erreichten wir das Schlösschen. Nun ging ein Leben wie im Himmel für mich an. Es war, als wäre ich nur für Josephen da. Sie gab sich ganze Tage mit mir ab. Und da ich sogar ihren Namen führen musste, schien ich mir selber wie verwandelt und eine ganz neue Person. Nun sollte ich gleich tausenderlei Sachen auf einmal von dem Fräulein lernen. Selbst auf der Harfe nahm ich Unterricht bei ihr. Es fand sich nämlich so ein altes Ding von Instrument aus den früheren Zeiten der Tante. Das Fräulein sagte oft, es sei die Irmelsharfe. Ich wusste damals nicht, was mit dem Scherz gemeint war, welchen die Tante jedes Mal und endlich sehr ernsthaft verwies. Wir trieben unser Wesen so 3 Monate zusammen, als meine junge Gönnerin zu meinem größten Kummer von den Verwandten nach der Hauptstadt abgerufen wurde. Die Tante konnte den Wildfang wohl missen. Und späterhin gestand sie mir geradezu, es hätte in der Art, wie ihre Nichte mich behandelt, unmöglich fortgehen können. Der Stand, in den ich künftig treten würde, verlange nicht etwa so ein verwöhntes Modepüppchen, wohl aber eine wackere Hauswirtin. Doch war es niemand weniger gegeben, mit Kindern umzugehen, als eben dieser guten, von mir so hoch verehrten Frau. Ich machte ihr nur Langeweile, störte und ärgerte sie. So musste ich mich denn fast einzig zu des Hausvogtsleuten halten und war froh, dass ich nur jemand hatte, zu dem ich einmal wieder wie einst in Egloffsbronn Vetter und Base sagen durfte. Dies wurde gegenseitig so sehr zur Gewohnheit, dass jedermann uns für Verwandte hielt. Indem nun meine Braut, so fuhr der Hofrat Arbogast zu erzählen fort, mich mit den Eigenheiten ihrer seligen Wohltäterin näher bekannt machte, bedauerte ich aufrichtig, diese Edlen nicht mehr am Leben zu wissen. Ihr hatte ich mein Schatzkästlein, aber noch weit mehr zu verdanken. Von allen Gliedern der Familie war Sophie die Letzte, welche dem alten Rittersitz die Ehre ihrer persönlichen Gegenwart schenkte, indem sie den verstorbenen Gemahl Anselm von Rochengern am Ort, wo er begraben lag, betrauern wollte. Ohne gerade menschenscheu zu sein, liebte sie Einsamkeit und Stille über alles. Selbst ihre Kammerfrau verweilte nur wenige Stunden des Tages in ihrer unmittelbaren Nähe. Und nicht über 4-mal im Jahre an hohen Festen etwa kam sie ins Dorf herab. Bedeutend aber war ihr Ansehen bei der Familie dadurch, dass sie die Gabe der Weissagung in hohem Grade besessen haben soll. Besonders wollte sie es jedem gleich ansehen, ob er Sinn und Berufe übersinnliche Dinge besitze. Auch stand sie allezeit mit einer Anzahl Geistlichen im Briefwechsel und wusste sich zu einem Zweck, den weiter niemand kannte, worüber wir jetzt freilich ganz im Klaren sind, von den Verhältnissen aller möglichen Menschen, von Zeit und Stunde ihrer Geburt und dergleichen, genaue Kenntnis zu verschaffen. In ihrer eigenen Verwandtschaft fand sie den unbedingtesten Glauben, obschon sie gerade hier am sparsamsten mit ihren Eröffnungen war. Bruder Marcel allein wagte es, den hartnäckigen Zweifler, sogar gelegentlich den Spötter gegen sie zu spielen. Dessen ungeachtet ist er doch ihr Liebling immer geblieben. Nach ihrem Tode mag er sich wohl bekehrt haben. Ja, wie es scheint, verschmähte er nicht Sophiens mystische Hausfarbe, grün, schwarz und weiß, zu Ehren der Schwester bei feierlichen Anlässen zu tragen. Ich werde mich nunmehr zum Schluss so kurz wie möglich fassen. Josephens Konfirmation war in der Dorfkirche vollzogen worden, die Nachfeier des Tages aber fand in aller Stille auf dem Schlösschen statt. Am Abend nahm Sophie das Mädchen bei der Hand und führte sie nach einem Gemache im unteren Stock, zu dem niemand, sogar der Vogt nicht, Zutritt hatte. Sevchen erblickte nun hier eine vollständige Goldschmiedswerkstatt, ganz neu und sauber eingerichtet. »Mein Kind«, sagte die edle Frau, »sieh an, das ist für deinen Franz. Hier führst du ihn herein, wenn er mal kommen wird. Hier muss dein Liebster sein Meisterstück machen. Ist das geschehen, so findet sich das Übrige von selbst. Das Werkzeug bleibt sein Eigentum. Er nimmt es mit gen Achfurt, wo ihr euch niederlassen sollt. Und dann gedenket mein und habt einander lieb in Gottesfurcht und Frieden.« Zugleich bekam Josefa ein ähnliches Büchlein wie ich, obgleich sie nach Geburt und Rang nur ein Sonntagskind war. Die Werkstatt wurde nun wieder geschlossen und ich war in der Tat der Erste, dem sie sich nach 4 Jahren wieder öffnete. Josefen war der Schlüssel durch Herrn Marcel bei seiner neulichen Anwesenheit behändigt worden. Ich hatte nur zu staunen und zu preisen, als ich mit meiner Braut von diesen Sachen Einsicht nahm. Da war auch nicht das Geringste vergessen, vom großen Ofen bis zum unbedeutendsten Lötrohr herab und Stück für Stück untadelhafte Ware, so rein und einladend, dass einem gleich der Mund nach der Arbeit zu wässern anfing. Auf meine Frage, was denn wohl zunächst hier mein Geschäft sein würde, gab mir Josefe nur ganz verblümten Bescheid, indem sie mich auf Herrn von Rochens Wiederkunft verwies. Allein ich hatte längst gewittert, was da werden sollte, und war gefasst auf alles, obwohl ich gar nicht leugnen will, dass mir etwas unheimlich wurde, als mir das Mädchen bald danach 2 sonderbar gestrickte Schärpen zeigte, worauf gewisse Chiffern und Figuren von grüner, schwarzer, weißer Farbe sich durchschlangen. »Wozu soll das, Josefe?«, fragte ich. »Die eine für dich, die andere für mich«, antwortete das Mädchen mit geheimnisvollen Lächeln. »Wir tragen sie auf eine Nacht.« »Aber wozu, um Gottes Willen?« Sie legte ihren Finger auf den Mund. »Für jetzt nicht weiter, Franz. Du bist ein Mann, und da, wo ich mich hingetraue, wirst du dich hoffentlich nicht scheuen.« So kamen wir stillschweigend überein, dass vor der Hand nicht mehr die Rede davon sein sollte. Der nächste schöne Morgen reizte uns zu einem kleinen Ausflug in die Gegend. Wir hatten uns noch unzählige Dinge zu sagen. Unter anderem wollte ich wissen, warum sie sich mir denn nicht gleich am ersten Abend, als ich kam, entdeckte. Ja, wie sie es nur übers Herz bringen können, den ganzen folgenden Tag so grausam Komödie mit mir zu spielen. So, meint der Herr, entgegnete sie, man hätte nicht auch Lust gehabt, ihm etwas auf den Zahn zu fühlen? Im Ganzen habe ich mir freilich all die Jahre her nie eigentliche Sorgen wegen deiner gemacht. Besonders hielt ich mich an das, was wir gelegentlich durch Reisende erfuhren. So kam einmal der Vetter, als eben Kirmes war, zu Jönneda, mit einem lustigen Messerschmied an einem Tisch im Rösslein zu sitzen. Der war nicht weit von hier zu Haus, kam erst von Achfurt her und wusste gar manches von dir. Darunter war mir denn das Wichtigste und Angenehmste, dass sie dich dort den kalten Michel hießen. Die Base wollte dies nicht eben tröstlich für mich finden. Ich aber sagte gleich, bei mir wird er schon auftauen. Nun musst du aber wissen, Freund, ausdrücklich hatte Frau Sophie mir gesagt, du müsstest mich bei unserem Wiedersehen von selbst erkennen. Dies sei die erste Probe, wie tief dir Ännchen noch im Herzen sitze. Und dass ich's nur gestehe, mir wollte schon anfangen bange werden, weil du so arg vernagelt warst. Ja, meinen Ohren traute ich kaum, als mir der Mensch anfing, von seinen Liebschaften davor zu prahlen. Sieh, hätte ich mir nicht all diese Faxen so ziemlich zurechtlegen können, es wäre ja wahrhaftig mein Tod gewesen. Etwas muss aber doch daran sein, dachte ich, so arg er auch aufschneidet. Ganz leer ging es nicht ab. Dafür soll er mir jetzt ein bisschen zappeln. Während ich noch darüber nachdenke, reicht mir Josefa einen Brief. Er sei in unserer Abwesenheit vom Dorf gebracht worden. Ich meinte Wunder, was es wäre. Das schlaue Mädchen aber sagte, gib acht, Peter, der Sohn des Schlossvogtes, hat was auf dem Korn. So war es in der Tat. Seiner gekränkten Ehre eingedenk machte er Miene, mir einen Prozess anzuhängen. So viel sich aus der ganz konfusen Schreibart absehen ließ, schien er jedoch nicht ungeneigt, bevor es dahin käme, Genugtuung, und zwar mit barem Gelde, von mir anzunehmen. Zu rechter Zeit erinnerte ich mich jenes stählernen Knopfes, womit der Schuft auf unserer gemeinsamen Reise vor wenigen Wochen den Fuhrmann geprellt hatte. Ich schlug sogleich ein säuberlich Papier um das edle Schaustück und legte ein paar Zeilen bei, worin ich ihm andeutete, wie sehr man sich zuweilen irren könne und dass ein Biedermann, der in der Eile einen glatten Knopf für einen 15er ausgab, es eben auch passieren lassen müsse, wenn ihn ein anderer einmal für einen Galgenvogel nahm. Der Brief tat völlig die gehoffte Wirkung. Herr Peter zeigte ihn zwar keiner Seele, doch soll er sich geäußert haben, ich hätte ihm sehr anständig Abbitte getan. Nun kämen wir an das letzte Kapitel in meiner Geschichte, von dem ich zwar versichern darf, dass es seine besonderen Reize hat. Allein, ich habe die Geduld meiner verehrten Zuhörer längst über Gebühr erprobt. Und so mag es für heute bewenden. »Wie war's, Herr Hofrat?« riefen mehrere Stimmen Arbogast zu. »Jetzt fällt es Ihnen plötzlich ein, Punkt umzumachen? Jetzt, da es auf das Ziel losgeht, da alles voller Wartung ist? Nein, 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 das geht nicht an. Wir protestieren sämtlich.« »Ei, was?« rief Oberst Mattei hier mit halb komischer Ungeduld. »Was für Umstände! Wir müssen absolut jetzt irgendeinen Schluss, einen expressen Schluss bekommen. Und wenn wir ihn uns selbst erzählen sollten?« »Das möchte wohl so schwer nicht sein.« sagte Cornelia, eine geistvolle, höchst liebenswürdige Blondine. »Eh bien, ich nehme Sie beim Wort, mein schönes Kind. Geschwinde, geben Sie uns eine hübsche Skizze, damit sich unsere Imagination vor dem Schlafengehen beruhige.« »Fürs Erste«, fing Cornelia an, »wird Herr von Rochen, als ihm der merkwürdige Traum erzählt wurde, sogleich Anstalt zur Nachgrabung bei jenen Weinbergen getroffen haben. Gewiss geschah dies mit der größten Vorsicht«, und zwar nicht anders als bei Nacht. Teils um mein Aufsehen zu verhüten, teils weil der feierliche Gegenstand es so erforderte. Es war die Nacht vor Cyprian. Herr Marcel ermangelte nicht, bei Fackelschein in seiner Ostergalatracht zu Pferde den kleinen Zug geziemend anzuführen. In dessen Mitte ging Herr Arbogast als Hauptperson, dann folgten ein halb Dutzend Arbeiter mit brennenden Laternen, Spaten und Hacken wohl versehen. Diese geheimnisvolle Prozession, die Ankunft auf dem Platze, die Tätigkeit der Leute daselbst, wobei kein lautes Wort gesprochen werden durfte, sodann die immer steigende Bewegung, da man nach einem zweistündigen Graben endlich auf ein Gewölbe, zuletzt auf eine schmale Treppe stößt und nun der auserwählte Jüngling, die Fackel in der Hand, sich zwischen Schutt und Trümmerwerk hindurcharbeitend ein enges Kellerchen betritt, wo er vor allen Dingen eine kleine verrostete Kiste entdeckt. Hierauf nicht weit davon, Frau Irmels unheilvolle Kette und endlich, o Entzücken, ein helles Häuflein Gold, seine Dukaten. Fürwahr, das sind köstliche Szenen, deren getreue Ausmalung sich allerdings verlohnen würde. Allein das Wichtigste ist noch zurück. Der Irmelgeist, je näher die ersehnte Stunde kam, verdoppelte, wie man leicht denken kann, sein Seufzen, seine Ungeduld. Auf alle Fälle musste der edle Jüngling noch um Mitternacht in seine Werkstatt gehen, die Kette wiederherzustellen. Ein kitzliches Geschäft, wobei er jeden Augenblick besorgte, dass ihm der Geist über die Schulter gucke, ob auch die Arbeit fördere. Das Bräutchen war ihm hier der größte Trost. Sie hielt ihm vermutlich das Licht. Nachdem er fertig war, schickte das vielgetreue Paar sich an, das letzte und bedenklichste Selbander zu bestehen. Josephe knüpfte sich und ihrem Liebsten die magische Leibbinde um, die zwar nicht jede Gänsehaut verhüten,